Es klingt ein bisschen unromantisch, aber im Endeffekt ist Kochen dann doch erstmal sehr viel Physik. So, wie viel Hitze in welcher kurzen Zeit bringe ich halt wo rein, entscheidet sehr darüber, ob Dinge halt garen, ob sie braten, ob sie rösten, ob sie irgendwie nur leicht warm gemacht werden. Und das wird natürlich überwacht und gesteuert. Dann haben wir Kameratechnik drin, die darauf achten, dass beispielsweise Gerichte, die halt fertig angerichtet sind, dass sie halt qualitätskontrolliert werden können.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, heute geht es auch wieder natürlich um Technik, aber die durch den Magen geht. Und das meinen wir jetzt nicht nur rein medizinisch gesehen, sondern wirklich mal kulinarisch. Wir sprechen nämlich heute über Kochroboter. Ja, Automatisierung bietet auch im gastronomischen Bereich große Chancen, dem Fachkräftemangel vor allem auch entgegenzuwirken und ermöglicht auch die Verpflegung in Schichtbetrieben, in Großkantinen und. Von daher sind wir da sehr gespannt, heute mehr darüber zu erfahren. Mein Gast ist heute Dr. Hendrik Susemihl. Er ist Mitgründer und CEO von GoodBytes. Ja, und davor war er CTO bei Neurorobotics und er wird uns heute erklären, wie so ein System überhaupt technisch funktioniert, wie es in bestehende Küchenstrukturen eingebaut werden kann und was das für die Menschen bedeutet, die dort arbeiten, aber natürlich auch essen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen an dich.
Hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr, ein bisschen über das, was wir bei GoodBytes tun, heute hier erzählen zu können.
Ja, sehr cool. Hendrik, kochst du denn eigentlich nicht gerne oder was hat dich dazu veranlasst, einen Kochroboter zu entwickeln? Wie kam das?
Komplette Gegenteil. Ich koche sehr, sehr, sehr gerne. Ja. So die Grundgeschichte und Motivation kommt tatsächlich sehr aus der persönlichen Leidenschaft heraus, die ich ab einem gewissen Punkt hatte, als mein Vater durch einen erneuten, sehr schweren Herzinfarkt gegangen ist und ich mich sehr mit besserer, gesunderer Küche beschäftigt habe. Und das Problem ist nur generell, du hast es selber schon gesagt, in der Vorrolle war ich CTO bei Neura. Davor habe ich auch nicht unbedingt Jobs gemacht, die wenig fordernd waren. Es ist halt in den meisten Fällen doch sehr schwierig, sich wirklich den gesamten Tag halt durch sich selber zu versorgen und halt immer wirklich alles in der Hand zu haben. Das heißt, man ist viel unterwegs, man ist darauf angewiesen, was man in Firmen bekommt. Das war eigentlich so der Auslöser des Ganzen, dass ich in dem Moment, wo ich mich sehr für gutes Essen interessiert habe und halt selber sehr auf meinen Lebensstil Wert gelegt habe, das ziemlich unmöglich war. Vor allem, wenn du halt mal so in mittelgroßen oder kleinen Städten unterwegs bist, stellst du doch relativ schnell fest, dass so die Versorgung nicht so einfach ist von was Gutem. Und gerade, so wie du es auch im Intro schon gesagt hast, wenn es darum geht, rund um die Uhr Verfügbarkeiten, vielleicht nicht so die typischen Zeiten, zu denen halt die meisten Menschen essen, dann wird es dann halt ganz, ganz dünn. Und so diese eigene Frustration hat mich dann irgendwann auf den Gedanken gebracht, dass ich das, was ich jetzt so seit 15 Jahren ungefähr mache, nämlich Roboter irgendwo in Bereiche bringe, die bisher noch nicht sind, ob man daraus nicht ein Produkt bauen kann, weil es genau das macht und was halt gutes Essen massentauglich macht und wirklich für jede Person überall verfügbar. Und die Idee hat mich so fasziniert, dass dann in 2021 ich zusammen mit meinen Co-Gründern entschieden habe, das müssen wir tun, das muss gelöst werden und wir glauben, wir sind die Richtigen, die dieses Problem lösen können. Und jetzt knapp 5 Jahre später, hier sind wir.
Ja, wie sieht's denn aus? Also wo konkret darf man sich das vorstellen, euren Roboter sozusagen zu erleben beziehungsweise etwas davon zu genießen? Also ihr habt ja eben den Fokus auf Betriebsrestaurants, ne, oder Kantinen. Wie darf man sich das jetzt so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Kantine geht und eure Lösung ist da im Einsatz?
Erstmal genau ganz wichtig ist, wo macht es am meisten Sinn und wo ist auch unser Fokus drauf? Also der Gedanke sollte nicht bei dem kleinen Restaurant oder dem Italiener um die Ecke sein, sondern wir kümmern uns wirklich um so die Grundinfrastrukturversorgung von Essen. Das heißt Arbeitsplätze, das sind öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Unikantinen beispielsweise, die wir schon haben. Tatsächlich auch Supermärkte, frisches Essen für Lunch beispielsweise, für Leute, die halt in Gegenden arbeiten, wo es jetzt nicht unbedingt sehr viel Auswahl rumgibt oder keine Kantinen vorhanden sind. Es gibt einen immer höheren Bedarf, bessere Essensverpflegung aus dem Supermarkt zu bekommen. Und seit neuestem sind wir tatsächlich auch im Militärbereich und rüsten damit Army Bases aus, weil gerade da geht es halt wirklich um dauerhafte Verfügbarkeit rund um die Uhr. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also im Grunde genommen ist es eigentlich eine vollwertige Küche, die aber alle Zubereitungsschritte durch Roboter abdeckt. Also man hat quasi klassische Küchengerätschaften wie Induktionsherde, Spülmaschinen, Ablufttechnik und all so etwas, genau in der Art, wie sie auch in einer normalen Küche verbaut sind. Nur dass wir eben Roboterarme und andere Automatisierungstechnik dazwischen nutzen, um diese ganzen Zwischenschritte zu machen. Also quasi, um von einer portionierten Zutat etwas auf eine Herdplatte zu stellen, um das dann wieder wiederum auf eine Schüssel oder einen Teller anzurichten, das Ganze mit Toppings zu versehen und am Ende eben auch den Abwasch zu machen. Und dieser ganze Zyklus von, man packt in den Roboter quasi auf der einen Seite rohe, frische Zutaten rein, ich kriege ein fertig angerichtetes Gericht in wenigen Minuten heraus, passiert halt vollautomatisch und kann dementsprechend eben auch nachts um drei für jemanden, der beispielsweise in der Nachtschicht im Krankenhaus arbeitet, dann abgerufen werden. Und wichtig ist dabei eben, dass wir halt wirklich auch auf Qualität des Kochens sehr viel Wert legen. Also es ist wirklich von Scratch an, wirklich aus rohen Gemüsen, aus ganz frischen Zutaten, genau die Schritte automatisiert replizieren, die halt sonst auch in der Küche passieren. Wir denken also nicht in so Massenproduktion von Essen à la Kantine, in großen Schöpfkellen, in großen irgendwie Öfen, sondern wir kochen wirklich Portion für Portion, immer frisch, genau dann, wann es gebraucht wird.
Okay.
Und haben damit sogar halt noch eine ganz andere Verfügbarkeit auch an Qualität, als das bisher halt so für die Massenverpflegung möglich war.
Ja, sehr cool, wenn man da mal so an die eigene Unikantine von früher zurückdenkt. Also das war dann ja auch nicht immer alles so, also ja, du weißt bestimmt, was ich
Luft
meine.
Oder vielleicht
auch der ein oder andere da draußen auch. Und auch wenn da natürlich auch immer, glaube ich, schon damals, also vor einigen Jahren, der Anspruch da war, irgendwie ja frisches und gesundes Essen anzubieten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben durch ja so eine technische Lösung dann doch ganz anders und auch in einer Zeit einfach ganz anders auch dargeboten werden kann. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass quasi eine Person das ganze System bedienen kann oder da halt die Zutaten reingibt und dann braucht derjenige nichts mehr machen, oder? Stimmt das so nicht?
Genau. Doch, das ist genau richtig. Also die Person muss nicht vor Ort auch sein, wenn das System läuft. Das kann wirklich vollautonomer Betrieb sein. Es ist notwendig, dass man das System halt manuell noch mit Zutaten belädt. Und es gibt auch so ein paar Reinigungsschritte, die man noch machen muss. Aber im Grunde genommen ist man, je nach System-Setup, wir haben verschiedene Varianten, zwischen 30 Minuten bis einer Stunde ungefähr mit dem System pro Tag durch und der Rest kann eigentlich dann voll alleine laufen. Wir haben wiederum aber auch Maschinen, die arbeiten Personen zu. Also es gibt auch durchaus den Sinn manchmal da drin, dass halt eine Person doch noch wirklich für den Gast halt da ist, dass sie halt vor der Maschine steht, dass sie vielleicht noch Besonderheiten dann halt per Hand zubereitet und dann der Roboter 90% halt so der Grundarbeit erledigt. Also es gibt beide Welten, wie wir halt das System integrieren. In den meisten Fällen geht es aber vor allem wirklich um Verfügbarkeit, da wo es bisher eigentlich kaum möglich ist. Gerade halt diese rund um die Uhr Verfügbarkeit in Nebenzeiten, sowohl Frühstück, Mittag und Abends. Das ist halt meistens das, was in seinem klassischen Kantinenkonzept eigentlich sehr schnell sehr unwirtschaftlich wird, wenn ich sonst quasi die gesamte Küchencrew bereithalten muss, um das zu tun. Und darüber hinaus, du sagtest es genauso auch im Eingang, es ist ja selbst für die klassische Welt, in der ich von 12 bis 14 Uhr vielleicht Leute versorge, selbst da ist es durch Personalmangel ja schon inzwischen sehr, sehr schwierig geworden, überhaupt so einen Betrieb halt hinzukriegen.
Ja, das stimmt. Wie habt ihr das System denn antrainiert? Also habt ihr da Rezepte eingespeist mit den Vorgängen, was zu tun ist, ne? Und Kochzeiten, keine Ahnung, also wie darf man sich das vorstellen, wie das System das hinkriegt?
Also was sehr wichtig ist und wir auch eine ganze Weile sehr hart selber gespürt haben, als wir so in den ersten Jahren der Entwicklung eine eigene Lieferküche betrieben haben, um uns halt wirklich auch selber mal beizubringen, was ist denn eigentlich Food Service? Das ist sowas vollkommen anderes, als wenn ich jetzt eine Anlage irgendwo für den Maschinenbau oder für die Produktion baue. Da ist eine ganz andere Vorkenntnisse, die Leute, die halt diese Systeme benutzen. Und das wollten wir halt damals selber erfahren, indem wir ein eigenes Ghost Kitchen Konzept aufgemacht haben und halt wirklich dann ein Jahr lang selber im Grunde genommen halt eigene Restaurantbetriebe geschmissen haben. Und eine der Dinge, die wir daraus gelernt haben, ist, wie groß diese Brücke doch ist zwischen der Technologie und dem Markt und dem Segment, in dem wir halt sind. Also es ist wirklich für die, könnte es nicht ferner sein, auf einmal so eine Technologie zu nutzen im Verhältnis davon, wie doch Jahrzehnte zurück diese Branche bisher funktioniert. Deswegen war es gerade an diesem Punkt halt extrem wichtig, dass es super einfach ist, dem System halt neues Wissen beizubringen, mit ihm zu interagieren. Und im Grunde genommen sind wir da rausgekommen, dass man unser System mit neuen Rezepturen füttern kann, indem man eigentlich die gleiche Sprache und die gleiche Logik niederschreibt, wie sie auch in einem Kochbuch steht. Wirklich in ganz einfachen Küchenschritt-Interaktionen. Also Schritt 1, nimm dir 100 Gramm von dieser Zutat. Schritt 2, nimm ein bisschen Öl in die Pfanne und brat das Ganze für 30 Sekunden scharf an. Schritt 3, nimm dir die Soße, lösch das Ganze ab. Und quasi auf dieser Logik kann man dem System so in 3-4 Minuten ein neues Rezept beibringen. und es dann eben ausprobieren. Und Rezeptentwicklung funktioniert dann immer noch genauso, wie sie auch bisher funktioniert. Das heißt, man lässt es sich dann einmal kochen, man schmeckt ab, stellt fest, es ist vielleicht nicht soßig genug oder es ist nicht scharf genug anbraten. Dann passt man so ein bisschen halt irgendwie die Parameter halt an, lässt es sich wieder kochen. Und so hat man dann so in 3-4 Schleifen dann das Gericht halt so eingestellt, wie man es halt gerne hätte. Und dann ist man eigentlich fertig und kann es dann reproduzieren und auch theoretisch an jeden anderen Ort halt bringen.
Kannst du mir einen Kunden nennen, wo ich jetzt sagen könnte, ach, da kann ich hingehen und da kann ich das mal so erleben und ausprobieren?
Klar, also mehrere. Beispielsweise damals auch unser allererster Kunde ist die Firma Sodexo, einer der weltweiten größten Caterer. Die betreiben ein System im Uniklinikum in Tübingen. Das ist öffentlich zugänglich. Das ist für einen Bereich, in dem sowohl ein Teil der Reha-Patienten versorgt werden, also die, die irgendwie durch quasi irgendwie Langzeitbehandlung gehen und jeden Tag irgendwie durch Physiotrainings oder sowas gehen. Dann ist es für Pflegepersonal eigentlich fast rund um die Uhr gedacht, die halt dort arbeiten und die ihre klassische Kantine auch in diesem typischen Setup haben, dass sie nur mittags für 2 Stunden ungefähr halt offen ist. Und bisher hat eigentlich die Essensverpflegung an dem Campus halt einen Pizzalieferdienst dominiert und nun können wir halt deutlich besseres Essen rund um die Uhr halt bringen und gleichzeitig aber auch offen für alle Besucher, die halt dort Leute, die halt behandelt werden, besuchen und da irgendwie auch verpflegt werden müssen. Dann beispielsweise an der Technischen Uni in Kaiserslautern, in deren Kantine stehen mittlerweile 2 unserer Systeme, die wir dort halt nutzen. Und also wir haben sehr viele Systeme in Firmencampussen, die jetzt halt nicht unbedingt öffentlich sind, die halt dort aber Leute erleben können. Es gibt 1-2 Systeme in Lieferdiensten, die wir haben. Und eigentlich sind so unsere Hauptsegmente gerade eben so mittelgroße Firmen oder eben der Retail-Bereich, den man beispielsweise das erste System von uns in diesem Segment im Edeka in Kiel sich anschauen kann. Also an einem der Märkte, Edeka Risto in Kiel, steht so eins, wirklich im Markt integriert. Das heißt, beim Einkauf der Lebensmittel kann man einfach an ein Display gehen, kann sich ein frisches Essen rausholen und hat dann beispielsweise Mittagsverpflegung direkt was in ein paar Minuten in der Hand.
Ja.
Bezahlt es ganz normal über die Kassen, wie es auch halt für den restlichen Einkauf ist und hat dann einfach halt ein fertiges Essen dabei.
Ja, schön. Hat man gleich noch so ein bisschen Event-Charakter beim Einkaufen. Sehr schön.
Auch das, ja, auch genau. Das. Die Systeme sind immer so gebaut, dass man halt wirklich reingucken kann, es wirklich versteht, cool. Was passiert, ja. Dass man halt sieht, dass wirklich frische Zutaten auf die Platten kommen. Man kann es quasi sehen, wie es irgendwie zischelt und angebraten wird. Und wir versuchen, diesen Erlebnisfaktor nicht in den Vordergrund zu stellen, weil im Endeffekt geht es halt grundlegend erstmal darum, dass Leute gutes Essen da kriegen, wo sie es brauchen. Mhm. Und das nicht ein reines Entertainment-System ist. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwo ein Faktor. Die meisten Menschen sind noch nie mit so einem System in Kontakt gekommen. Und gerade wenn sie das erste Mal nutzen, genau, ist halt schon sehr viel Faszination auch dabei.
Genau. Wie sehen dann so die Kosten aus, wenn man sich das einmal anschaffen will? Kannst du da auch drüber sprechen?
Also wir haben ein Modell, was wir größtenteils verfolgen, was wir so schön Kitchen as a Service nennen. Ein bisschen natürlich vom Namen abgeguckt von so typischen Software as a Service Modellen. Allerdings ist das in unserem Fall wirklich das gesamte Produkt, nicht nur mit eben Hardware-Software-Lizenzen, sondern alles, was man eben an Support, Service, Reparatur, Trainings und sowas braucht, in einem monatlichen basierten Kostenmodell. Wir sind der Meinung und waren es damals und sehen uns da dann auch bestätigt, dass das genau das Richtige auch für diesen Markt ist. In so dem Food-Service-Bereich und der Gastronomie ist man es einfach nicht gewohnt, dass man in Anlagen investiert, in großem Stil. Und häufig sind auch die Personen, die eigentlich die Küchen wirklich betreiben, die also unsere Kunden sind, sind auch nicht die, die die Küchen meist besitzen. Also wenn ich mir zum Beispiel mal so eine typische Kantine angucke, dann gehört halt die Küche oft halt dem Gebäudeeigentümer. Und der Caterer, der dann dort halt eine Catering-Dienstleistung ausübt, der macht halt wirklich rein operatives Geschäft. Und deswegen haben wir dieses Modell halt aufgebaut, sodass quasi man in monatlichen Kosten genau wie in Personalkosten denken kann, dass sich die Systeme quasi ab Monat 1 auch rentabel halt lohnen können, dass man nicht viel über Maschineninvestitionen und Vorfinanzierung halt nachdenken muss. Und das ist eigentlich so das dominierende Modell, das wir haben. Und so im Durchschnitt ist das ungefähr, sind das Kosten von so bei unserem Bestseller um die 7.900 Euro pro Monat, die man damit halt hat. Genau, alles ist quasi drin, es sind keine extra Kosten oder noch zusätzliche Wartungskosten, die man halt hat. Und dann gibt es halt jede Menge noch natürlich Extras, die wir halt haben, extra Softwareprodukte oder extra Service-Dienstleistungen und so etwas.
Na klar, kann man
aber so grob Ja. Genau, grob herum. Das ist so das für eine voll autonome Warmverpflegungsküche. Wir haben auch kleinere Modelle, die günstiger anfangen, die dann halt sich so um Bowls, Halteküche, Salate, Ready-to-Eat-Gerichte halt kümmern. Aber so als Bestseller, das meistgenommenste System, ist es so in dem Bereich.
Okay. Aber es ist ja kein humanoider Roboter, richtig?
Nein, es ist ein, ich trenne gerne bei diesen beiden Welten und sage immer, der Humanoid ist der Generalist und unser ist der Spezialist. Mhm. Wir sind in einem Business, in dem es ganz klar auf Peakzeiten ankommt. Auch wenn man das aus der Automatisierungssicht gerne hätte, dass Menschen schön gleich verteilt über den Tag essen, weil sich das super gut so herstellen lässt, ist das halt einfach nicht so. Menschen möchten halt gerne um 12 oder um 18 Uhr oder morgens um 8 essen. Und ich persönlich auch, das ist halt einfach so. Und dementsprechend müssen halt auch unsere Maschinen so ausgelegt sein, dass sie halt in diesen Zeiten einen Großteil wirklich des Tageswertes halt erzeugen. Also das Geld wird halt so in 3 bis 5 Stunden am Tag verdient. Und dementsprechend müssen die Maschinen halt auch eine wahnsinnige Kapazität haben, halt Peaklasten abzufangen. Und da braucht es eben halt Systeme, die halt wirklich auf diesen Job spezialisiert sind, die für hygienische Umgebung gebaut sind, die halt wirklich auf die höchstmögliche Geschwindigkeit, was Bewegung, was irgendwie Taktzeiten, was Fördern von Zutaten angeht. Und da werden auch in Zukunft meiner Meinung nach, auch wenn sich Humanoide irre schnell in die Zukunft entwickeln, die sind sehr viel besser geeignet, wenn es halt viele unterschiedliche, komplexe, generische Aufgaben halt gibt und nicht halt wirklich in maximaler Last halt so das eine Spezielle.
Mhm. Die Küche reagiert nach Bedarf auf Kundenbestellungen und kann verschiedene Gerichte aus verschiedenen Zutaten kochen. Ja, was war denn so die größte Herausforderung für euch, um diesen chaotischen Prozess, nenne ich das jetzt mal, dem Roboter beizubringen?
Ja, es ist sehr gut, dass du es ansprichst, denn das ist nämlich genau das, was die Welt der Küche eigentlich ist. Totales Chaos, zumindest im Verhältnis zu dem, wie man es so aus der klassischen Automatisierung kennt. Und das haben wir selber auch erst über so das erste Jahr gelernt, dass das eigentlich eine der größten technischen Herausforderungen dabei ist. So, wie funktioniert normale Automatisierung? Die ist eigentlich relativ linear vorausplanend. Das heißt, ich kenne alle Eventualitäten. Wenn ich jetzt irgendwo ein Förderband habe und da arbeiten 3 Roboter, und die können vielleicht 3 Produktvarianten herstellen, dann kenne ich alle Kombinationen, was ich irgendwie an Bewegungen oder Abläufen machen muss. Und das Ganze ist meistens halt sehr schön vorgeplant und ich habe einen kontinuierlichen Durchfluss an irgendwelchen Produkten, die da hergestellt werden. Wie auch wir schon gesprochen haben, ist unser Business eben ein Peak-Time-Geschäft. Das heißt, Leute kommen halt, wenn sie es brauchen und bestellen irgendetwas. Und genau das Irgendetwas ist auch ein bisschen das Problem daran. Gerade wenn man sich vorstellt, man hat jetzt beispielsweise 10 verschiedene Gerichte im Angebot, die alle unterschiedliche Rezepturen haben, unterschiedliche Kochzeiten, Ablaufschritte, mehrfache Kochschritte, unterschiedliche Anzahl an Zutaten. Ich habe jetzt 10 Leute, die quasi in jeder Varianz davon bestellen kann, dann habe ich alleine mit dieser beiden Vielfalt schon Millionen von möglichen Kombinationen. Das heißt, allein bei diesem einfachen Beispiel ist schon eigentlich eine komplette Vorplanung, was gibt es alles für Kombinationen, die ich halt optimieren muss, dass es möglichst effizient läuft, das geht halt nicht. Und wenn man das nicht tut, dann führt das eben dazu, dass halt häufig ganz oft sehr blöde Pausenzeiten entstehen, in denen halt die Maschine einfach nicht effizient arbeiten kann, weil halt gerade blöderweise irgendwelche Prozessschritte sich nicht gut parallelisieren lassen. Und das ist halt sehr doof, wenn ich halt in einer kurzen Zeit sehr viel halt rausholen möchte. Und das ist eigentlich etwas, was unseren Software-Stack halt auch sehr, sehr ausmacht, dass unser System erstens selber lernt, wie echte Prozesse gerade funktionieren. Also beispielsweise das Portionieren und Fördern von Zutaten hat doch eine gewisse Varianz, weil es sind eben echte Lebensmittel, die halt immer eine gewisse Schwankung haben, wie sie sich auch verhalten. Das heißt, manchmal dauert das 5, 6 Sekunden, bis ich es genau abgewogen habe, was ich brauche. Manchmal braucht es 7, 8, 9 Sekunden. Und die Maschinen lernen beispielsweise daran sehr genau, wie sich unterschiedliche Batches von Zutaten verhalten und dadurch eben auch so die Abläufe und wissen erstmal, dass halt nicht einfach alles starr programmiert ist, sondern dass sich halt die Dinge halt wandeln. Dann zweitens, erlauben wir dem System quasi selber herauszufinden, was der effizienteste Weg ist, diese Dinge ineinander zu planen. Also ich stelle mir vor, ich habe gerade ein Gericht irgendwo auf der Herdplatte und ich muss mich da irgendwie in 10 Sekunden wieder drum kümmern und muss das wieder runternehmen oder die nächste Zutat hinzufügen. Jetzt kriege ich genau in dem einen neuen Job und ich brauche aber 15 oder 20 Sekunden, um diesen halt noch zu starten. So, was würde jetzt der Mensch in der Küche normalerweise tun? Der würde sagen, na klar, fange ich damit noch an und schraube vielleicht hier kurz nochmal die Hitze runter, damit es halt möglichst effizient halt halt läuft, würde eine starr denkende Maschine jetzt nicht tun. Die sagt halt, ja, ich habe halt leider nur 10 Sekunden, passt halt nicht. Genau das haben wir unseren Systemen halt beigebracht, dass sie halt dort selber entscheiden können zu sagen, ich verzögere jetzt den einen Kochschritt, kaufe mir quasi dieses Zeitfenster, um das halt davor noch reinzukriegen. Und das Ganze halt nach verschiedenen Logiken, wie wir auch nachher den Endservice anbieten wollen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt einen Tischservice, das heißt alle Dinge, die zusammen bestellt werden, zum Beispiel 4 Gerichte, die werden möglichst zeitnah halt gleichzeitig ausgegeben, weil alle wollen gleichzeitig essen. Oder ich habe beispielsweise irgendwo ein so ein typisches Kantinensystem, wo einfach Leute halt in der Schlange stehen und jeder soll das Essen, was er bestellt hat, möglichst schnell kriegen. Dann optimiert das System selber halt nach maximalem Output heraus. Und all diese Dinge, wie halt wirklich Ablaufpläne funktionieren, funktionieren ganz, ganz anders als so typische Steuerung in der Robotik. Ist eine komplett eigens entwickelte Software, die halt sich nicht nur selber lernt, von Echtdaten trainiert, sondern halt auch wirklich jedes Mal, wenn eine Order reinkommt, komplett hinterfragt, ob sie gerade am besten arbeitet und halt die gesamten Pläne und Abläufe halt neu ineinander schiebt und somit eben dann immer wieder alle paar Sekunden einen neuen Masterplan hat, in dem halt wirklich wir dafür sorgen, dass so die teuersten Ressourcen, und das sind meistens Roboterarme, dass die halt einfach 100% busy sind und die gesamte Zeit irgendwas halt tun und das wirklich halt alles auf Kante genäht ist, dass da so viel durchgeht, wie es nur geht.
Ja, mit welcher Sensorik arbeitet ihr, um Reproduzierbarkeit zu gewährleisten?
Also es fängt sehr stark an bei Mengenkontrolle von Zutaten. Das heißt, jede einzelne, also die Zutaten kommen bei uns in so in einzelne Slots. Das heißt, du hast wirklich jede Zutat einzeln voneinander getrennt. Und in dem Moment, wo ich dann halt ein Gericht zubereiten möchte, werden die so 10 Sekunden vorher, werden sie vorportioniert. Und jeder dieser einzelnen Slots hat Präzisionswaagen drin. Das heißt, wir stellen im ersten Punkt erstmal wirklich sicher, dass halt wirklich genau die Mengen halt wirklich in die Zutaten, in die Rezepte gehen, die man auch haben möchte. Auch das ist in der typischen Küche häufig sehr anders. So wie wir zu Hause vielleicht jetzt backen und mit einer Küchenwaage arbeiten, so funktioniert nicht Profiküche, sondern da wird häufig mit so Griffen irgendwo in einen Behälter irgendwas halt genommen und nach sehr viel halt Bauchgefühl und Erfahrung. Das führt aber halt dazu, dass erstens Qualität schwankt und zweitens, dass auch die Mengen an Ware, die ich einkaufe, häufig nicht aufgeht, weil ich halt dann doch sehr unterschiedlich schwankend halt was mache. Und das hat einen großen Vorteil, dass halt Qualität halt des Essens, aber auch wirklich halt die Menge, was ich halt aus so einem Warenbestand halt machen kann, durch halt so diese Präzisionswiegetechnik halt abgefangen wird. So, dann als nächstes überwachen wir natürlich logischerweise sehr viel, wie viel Energie geht in die Gerichte halt rein. Also wir messen halt wirklich ganz genau, was halt unsere Induktionstechnik beispielsweise in die Gerichte einführt. Es klingt ein bisschen unromantisch, aber im Endeffekt ist Kochen dann doch erstmal sehr viel Physik. So, wie viel Hitze in welcher kurzen Zeit bringe ich halt wo rein, entscheidet sehr darüber, ob Dinge halt garen, ob sie braten, ob sie rösten, ob sie irgendwie nur leicht warm gemacht werden. Und das wird natürlich überwacht und gesteuert. Dann haben wir Kameratechnik drin, die darauf achten, dass beispielsweise Gerichte, die halt fertig angerichtet sind, dass sie halt qualitätskontrolliert werden können. Ist alles da? Sieht es ästhetisch aus? Gleichzeitig nutzen wir so etwas, um auch in Zukunft automatisiert festzustellen, wurde die Maschine anständig gereinigt? Sind noch irgendwo kleine Tropfreste? Sind alle Zubehörteile wie Abtropfbleche oder Greifer an der richtigen Stelle eingesetzt, also auch ein bisschen um dem Nutzer halt zur Seite zu stehen, dass halt keine Fehler gemacht werden können dabei. Und dann gibt es natürlich sehr viel so klassische Automatisierungssensorik, die irgendwo erkennt, habe ich einen Topf gegriffen, habe ich wirklich eine Schüssel in der Hand, die dazu führt, dass ich auch nicht irgendwo, wenn jetzt mal so eine Schüssel nicht wirklich an dem Ort angekommen ist, wo sie hinkommen soll, dass nicht einfach das Essen ins Nichts geschüttet wird, sondern es wird dauerhaft geguckt und überwacht, dass halt auch wirklich bei diesen Schritten das passiert, was halt auch sein soll und ich nicht irgendwelche Dinge durch die Gegend schmeiße oder diese typischen, es gibt ja diese schönen Robot-Fail-Videos, wo dann halt irgendwie wirklich was... Genau, richtig. Und dass wir sowas halt vermeiden, weil das ist natürlich auch für den Gast ein ultra bescheuertes Erlebnis, auch was so Lebensmittelverschwendung angeht, ja, wenn er dann halt sieht, wie eine komplette Portion dann mal irgendwo ins Nichts geschüttet wird. Das heißt, auch diese ganzen, wo befinden sich eigentlich gerade Töpfe, Schüsseln und so etwas, das wird überwacht. Und genau, eigentlich dann halt wirklich... Genau, natürlich Temperatursensoren, dauerhaft Klima überwachen, werden Waren vernünftig irgendwie gekühlt, damit halt auch die Haltbarkeit, die gegeben ist, gewährleistet wird. Mhm. Und das ist schon relativ umfangreich, was wir da alles drin haben und überwachen.
Okay. Ja, was sagen denn so Küchencrews nach ein paar Wochen in der Zusammenarbeit oder im Einsatz mit dem Roboter? Also was ist so das Feedback? Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch viel Begeisterung gibt, aber vielleicht gibt es ja auch Skepsis oder negatives Feedback. Wie ist da so die Resonanz generell? Was hörst du so?
Also generell ist die Resonanz sehr, sehr, sehr positiv, denn das, was unsere Systeme machen, ist sehr viel Knochenarbeit und Fleißarbeit wegnehmen. Wir beziehen bewusst eigentlich die klassische Rolle des Küchenchefs oder der Küchenchefin somit ein, dass wir sagen, wir wollen euch viel stärker in dem Bereich positionieren, was Kreativität angeht, was Interaktion mit den Menschen angeht, was Variationen von Menüs über Saisonalität oder Regionalität halt angeht. Das, wo eigentlich die großen Stärken halt auch klassischerweise halt bei Menschen liegen. Also nicht quasi hunderte Male die gleiche Wiederholung, die gleiche Bewegung am Tag zu machen. Das heißt, erstmal macht es den Job eine ganze Ecke einfacher. Auf der anderen Seite ist es in sehr vielen Fällen so, dass unsere Systeme gar nicht unbedingt von Köchen oder Köchinnen bedient werden, weil wir häufig auch in Bereiche gehen, wo es vorher eigentlich keine Verpflegungslösung gab. Und die Systeme sind eben so einfach zu bedienen, dass man jetzt nicht einen ausgebildeten Koch dafür braucht, um halt das System bedienen zu können, sondern das kann eigentlich jede Person machen, wenn sie ein paar Stunden Training einmal bekommt, was man halt tun muss. Und natürlich so typische Hygieneschulungen, wie gehe ich mit Lebensmitteln und so weiter halt um. Deswegen ist es gar nicht so, dass wir halt in die klassischen Bereiche reingehen, wo jetzt eine Küchencrew vorne vorher eine manuelle Kantine geschmissen hat und jetzt kommt unser System und ersetzt das Ganze, sondern wir gehen halt vor allem dahin, wo eigentlich Verpflegung bisher sehr teuer, sehr schwierig überhaupt hinzubekommen, wirtschaftlich nicht möglich ist, zu Zeiten angeboten werden muss, wo es bisher nicht wirklich Sinn macht. Das heißt, in den meisten Fällen sind wir eigentlich ein neues Angebot, was wir schaffen, anstelle davon, dass wir jetzt irgendwo Personen ersetzen, die vorher das manuell gemacht haben.
Ja, euer System schafft ja bis zu 3000 Gerichte am Tag, wie wir jetzt schon erfahren und gehört haben. Das ist ja wirklich enorm und ich denke dann immer so, okay, wie kann das Material das dann auch mit der Zeit irgendwie stemmen oder beziehungsweise wie wird die Produktionssicherheit auch gewährleistet? Also habt ihr da auch irgendwie eine Lösung beziehungsweise wie sieht das dann aus? Du sagtest eben, Wartung ist dann auch mit im Preis enthalten und so weiter. Aber wie lange hält denn sowas dann, wenn es im Dauereinsatz ist?
Also verrückterweise halten unsere Maschinen eine ganze Weile länger, als man das so typischerweise von Automatisierungsanlagen, glaube ich, gewohnt ist. Also guckt man sich jetzt mal so Roboterarme an, die haben ja jenseits ihrer 40.000 Betriebsstunden, die locker wegstecken, so richtige Industriesysteme. Und in den meisten Fertigungsbereichen ist es ja schon so, dass die eigentlich wirklich 24/7 auf Volldampf halt durchlaufen. Und das ist schon anders bei uns, weil wie gesagt, es gibt halt diese Peakzeiten, da hast du halt hohe Auslastung und dann hast du halt aber auch trotzdem Nebenzeiten, wo halt auch die Systeme mal sehr gering ausgelastet sind und halt nicht so stark benutzt werden. Das heißt, so der Verschleiß ist tatsächlich sogar relativ gering im Verhältnis zu dem, wie es eigentlich so in der typischen Produktionsindustrie halt ist. So, das, worauf es viel mehr ankommt, ist so gerade die Interaktion mit Lebensmitteln. Also, dass man einigermaßen Qualitätskontrolle über die Zutaten hat, die in das System halt reinkommen, dass die jetzt nicht völligen irren Schwankungen irgendwie ausliegen, weil man arbeitet hier halt mit einer riesigen Bandbreite an organischen Produkten aus einmal. Und wenn man sich so einen Roboter in der Produktion vorstellt, der normalerweise ein Metallteil in so eine Maschine lädt, dann ist das alles sehr wiederholbar und das sind alles sehr gleiche, sag ich mal, gleiche Eigenschaften, die halt die Produkte haben. So, wenn wir halt hier über Stärke halt genudeln zu irgendwie sensiblen geschnittenen Tomaten, über hochviskose Soßen oder also etwas halt reden, dann ist halt einfach die Varianz, mit dem so ein System klarkommen muss, die ist halt echt sehr, sehr groß. Und damit halt das wirklich auf eine hohe, hohe Stückzahl immer zuversichtlich läuft, ist es halt einigermaßen wichtig, dass man halt eine gute Lieferkette gewährleisten kann und halt immer guckt, dass halt einigermaßen halt gleichbleibende Qualität halt da ist.
Mhm. Zu der US-Army würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr erfahren. Wie sind die denn auf euch gekommen?
Also die Army denkt von der Herangehensweise, was bedeutet eigentlich Essensversorgung sehr in dem Maße, dass sie sagen, unsere Leute sind eigentlich Athleten. Wir müssen ihnen das Bestmöglichste bereitstellen, was wir nur können. Und deswegen gucken sie auch immer sehr stark nach Innovationen und wie können sie halt ihren Standard verbessern. Nun leben sie halt bisher in einer Welt, in der sie eigentlich genau den gleichen Herausforderungen konfrontiert sehen, die auch jede Firmenkantine oder jedes Krankenhaus halt hat. Man hat halt nun mal begrenzte Möglichkeiten, wie man, in welcher Art und Qualität man für eine große Menge an Leuten halt frisch kochen kann. Das ist ja nicht so, dass die Leute, die in Kantinen arbeiten, das nicht können, aber es ist halt einfach praktikabel, wenn ich irgendwie viele hundert Leute in kurzer Zeit versorgen muss, dass ich halt einfach riesen Kochtöpfe nehme und halt dann halt Dinge leider Gottes halt weit überkoche, viel Nährstoffe und sowas darin verloren gehen, weil es einfach technisch nicht anders halt geht. Und tatsächlich waren sie der aktive Part und haben in dem Moment geschaut, was gibt's für Neuerungen, wie wir das verbessern können und haben uns irgendwann gefunden, weil es natürlich viele schöne Videos, viele Presse-Announcements für uns gibt und sind dann dem Ganzen nachgegangen, wie sie das bei sich halt etablieren können und haben dann in einer sehr kurzen Zeit von der so der Idee, wir würden gerne mal die erste Kantine damit ausstatten, zur wirklichen Umsetzung, ist dann geschafft, dass wir dort ein erstes System platzieren können. Und jetzt sind wir gerade dabei, die nächste Auslieferung auch schon an den Start zu bringen. Also das System ist schon auf dem Weg. Mhm. Wir werden auch in den nächsten Tagen eine neue Produktvariante vorstellen, die dann wirklich für den Infeld-Einsatz gedacht ist. Dazu kommt Ende dieser Woche so der erste Teaser zu raus. Und
darf man sich das vorstellen, wenn ich da mal kurz zwischenhaken kann? Also Infeld. Wie darf man
sich das vorstellen? Mobil. Es heißt wirklich mobil. Es heißt wirklich, man fährt zum LKW raus und man fährt wirklich raus und kann innerhalb von einer Minute anfangen, im Feld Leute zu versorgen.
Okay.
Also
ja,
es geht halt wirklich um Einsatzgebiete oder es geht aber auch um, sagen wir mal, nicht stationäre Basen. Also alles, was irgendwie mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate aufgebaut wird, irgendwelche Übungen, Bereiche, in denen keine Gebäude vielleicht bestehen, sowas wie halt auch Häfen, wo ich jetzt nicht vielleicht irgendwie die fertige Kantine habe, sondern wo halt im Outdoor-Bereich halt auch irgendwo Verpflegung stattfinden muss. Und das ist gerade für so Operations, wie das halt eine Army, aber auch andere Emergency Responder, wie jetzt irgendwie Feuerwehr, technisches Hilfswerk oder auch Baustellen beispielsweise, die halt für eine gewisse Zeit irgendwo sich halt was hinbauen müssen, mit der sie halt dann dort ihre Büros und ihre Versorgung halt haben. Für all diese Bereiche hat man dann eben nicht die klassische Kantinenumgebung, in der wir bisher unsere Systeme halt ausrollen, sondern es braucht halt etwas sehr viel Flexibleres und Mobileres. Und natürlich mit dem Army Case werden wir das erste Mal dann halt vorführen und zeigen.
Ja. Habt ihr denn bei so kritischer Infrastruktur oder generell diesen Sicherheitsthemen im Bereich jetzt, ne? Habt ihr da nochmal speziellere Anforderungen oder werden die auch an euch gestellt?
In vielen Bereichen ja. Also natürlich, wenn man jetzt gerade sich so eine mobile Einheit halt ausdenkt, die ist halt schon einer ganz anderen Belastung ausgeliefert, was halt wirklich so Transportierbarkeit irgendwie auf dem LKW, dass da halt die Bodenwellen und irgendwie Straßenschäden halt sich irgendwie in die Maschine halt reinstoßen. So, die Systeme müssen auch deutlich robuster, was sowas angeht, gebaut werden, damit halt sie wirklich so eine Langlebigkeit halt in dem Bereich auch haben. Generell, was das ganze Thema Security angeht, sind wir so oder so schon auf einem sehr hohen Standard, dass unsere Systeme halt wirklich immer geschlossen lokal halt laufen, dass sie nicht abhängig sind von irgendwelcher Cloud-Infrastruktur, sondern eigentlich sehr, sehr autark, auch nicht irgendwie an Unternehmensnetze oder ähnliches angeschlossen worden werden, sondern halt wirklich unabhängig lokal halt betrieben werden können. Sodass halt, gerade wenn es jetzt mal irgendwie um Themen geht, wirklich kritische Versorgungsinfrastruktur für Essen, jetzt nicht irgendjemand die Systeme halt dann hackt und mal eben die Essensinfrastruktur halt lahmlegt. Deswegen legen wir so oder so, also auch für ein Krankenhaus ist es genau das Gleiche. So, wenn du Grundversorgung halt mit anbietest, wirklich für halt Patienten, dann muss man auch so sicherstellen, dass das halt auch jeden Tag bereit ist, funktioniert und nicht irgendwie durch sowas lahmgelegt wird. Und insofern sind da schon sehr viele Dinge erfüllt, die wir halt auch für natürlich sowas wie eine Army oder ähnliches halt brauchen.
Okay. Ja, generell, also wer jetzt auch viel kocht, der weiß das ja auch. Man hat ja auch viel mehr mit Feuchtigkeit, Hitze zu tun und, und. Also gibt es denn da auch Anforderungen an das Design oder irgendwie eine Zertifizierung oder so? Gibt es das auch, dass das bei euch berücksichtigt werden muss?
Die ganzen Systeme sind natürlich komplett auf wirklich Hygienefokus erstmal designt. Das ist auch etwas, was so die klassischen Automatisierer in den meisten Fällen auch überhaupt nicht gut können und auf dem Zettel haben. Wie baut man wirklich Umgebungen, die ich jeden Tag in der kürzesten Zeit auch reinigen kann? Also es geht natürlich einerseits erstmal um Sicherheit, Hygiene, dass halt niemand irgendwo schlechtes Essen bekommt oder dass halt alles wirklich halt immer klinisch gereinigt werden kann. Aber es geht natürlich auch um sowas, wie schnell kriege ich das am Tag halt hin? Also wenn ich 3 Stunden brauche, so ein System halt wieder vernünftig zu sterilisieren und zu reinigen, ist es halt nicht praktikabel. Deswegen auch Designs zu entwickeln, die halt nicht nur sicher sind, sondern die halt auch wirklich extrem funktional sind. So, das war auch eine der größten Herausforderungen in der Entwicklung. Wie kann man eigentlich durch Simplizität im Design der ganzen Schritte dafür sorgen, dass halt einfach Dinge sich schnell handeln, schnell irgendwie in Spülmaschinen packen lassen und schnell wieder halt einsetzen lassen in das System. Das heißt, wir haben natürlich viele Standards, denen wir folgen müssen, was so typisch hygienisches Design von Materialien, von wie zum Beispiel irgendwelche Ecken beschaffen sein müssen, wie Spritzbereiche und so etwas halt abgedeckt sein müssen. Genau, dann Luftreinigung, wie wir eben Luftfiltern aufbereiten und wieder halt rausgeben müssen. Was Brandschutz und solche Themen halt angeht.
Ja, genau.
Und dann natürlich wiederum die andere Seite, die klassisch halt ist, auch natürlich Menschensicherheit. Also wie kriege ich halt Maschinendesign hin, was jederzeit halt von nicht ausgebildeten Leuten betrieben werden kann. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, wenn ich mir zum Beispiel mal so eine Fahrzeugproduktion irgendwo angucke. Dort arbeiten ja Leute, die sind schon sehr, sehr stark geschult, haben technischen Hintergrund und können auch ein anderes Level noch an Sicherheitsbewusstsein mitbringen, als jemand, der das allererste Mal mit so einem System irgendwo in der Küche in Kontakt kommt. Das heißt wirklich absolute Fail-Safe-Designs, dass halt Leute es nicht schaffen, sich selber zu verletzen oder in Gefahren zu bringen. Auch sowas ist halt relevant in dem Bereich.
Ja. Wie groß ist euer Team denn eigentlich mittlerweile und wer arbeitet so bei euch?
Wir sind um die 100 Personen inzwischen bei uns. Wow. Ein Großteil davon arbeitet hier bei uns am Standort in Hamburg. Wir haben alles sehr, sehr zentral an einem Ort. Wir sind ganz grob gesehen, ein Drittel des Unternehmens sind sehr, sehr technisch. Also Ingenieure, Ingenieurinnen aus allen Bereichen, Maschinenbau, Elektronik, Software, AI, was man halt sich eigentlich vorstellen kann, Robotik logischerweise. Mhm. Dann haben wir ein relativ großes kulinarisches Team, die sich halt nicht nur um so etwas wie kann man Rezepturen erstellen, sondern die sich halt um das Gesamtsystem kümmern. Wo kommen die Zutaten eigentlich her? Wir bauen Partnerschaften mit Zulieferern aus, auch mit möglichen Betreibern, die halt gewisse Sachen wie halt Reinigung, Bestücken der Systeme übernehmen. Die sich natürlich aber auch sowas um so Food Engineering kümmern. Wie können wir halt Essensqualität verbessern und sorgen, dass wir eben Garpunkte, Röstaromen und all diese Dinge halt kontinuierlich immer verbessern. Dann haben wir eine eigene Endlinienproduktion, stellen also die Systeme im letzten Step halt doch hier noch selber her, haben natürlich sehr viel etablierte Zulieferer, die einen Großteil der Wertschöpfung übernehmen, aber so die finale Montage, das finale Testing, Qualitätskontrolle, das machen wir alles in-house, in einer gerade auch neu eröffneten Fabrik, die wir hier am Rand von Hamburg haben. Das heißt, wir haben ein relativ großes Operating-Team, die halt vom Einkauf über dann eben die Produktion bis halt zur Qualitätssicherung, Auslieferung alles übernehmen. Und dann haben wir einige Leute, die halt draußen im Feld unterwegs sind, Kunden trainieren, sich um Service-Einsätze kümmern, Service-Partner auch ausbilden. Nicht alles machen wir selber in Zukunft, sondern bauen auch Partner auf, die halt überall jederzeit verfügbar sind dafür. Genau. Und dann halt natürlich noch so ein bisschen Kernthemen, die halt jeder irgendwo braucht. People and Culture, Finance und so weiter.
Kommunikation
und,
bestimmt auch.
Kommunikation auch, logischerweise, richtig. Marketing, Branding, Presse und also etwas, richtig. Ja, auch das haben wir inzwischen alles her.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir sind ja auf euch auch im Zuge der kommenden Hannover Messe sozusagen gestoßen und haben euch da über die Nominierung des Robotic Awards gefunden und ihr habt den ja jetzt auch gewonnen, wie wir erfahren haben. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall auch an der Stelle und da würde ich dich einfach mal so ein bisschen in dem Kontext der Messe fragen wollen. Also wie ordnest du zum Beispiel die Hannover Messe ein, auch das Thema Robotik jetzt, der Austausch, das Netzwerken dort, also welchen Stellenwert hat das für euch?
Ja, also erstmal vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir dort den ersten Platz gewinnen konnten dieses Jahr. Ich war auch, glaube ich, vor 7 oder 8 Jahren bereits schon mal auf der Bühne, damals, als ich für die Fraunhofer-Organisation noch gearbeitet hat. Ja. Damals haben wir leider nur den 2. Platz gewonnen.
War auch schon gut.
Jetzt hat quasi dann auf jeden Fall, jetzt hat es 7 Jahre gebraucht, eigenes Unternehmen aufzubauen, um den zu gewinnen. Das war sehr, sehr cool. Ich habe die Hannover Messe in den vergangenen Jahren doch immer als sehr breit generisch technisch wahrgenommen und war dieses Jahr sehr positiv überrascht, als jetzt bei dem Pressevor-Event auch eigentlich der Fokus rund um das Thema Robotik und Automatisierung dort zu sehen war. Also es ist, glaube ich, ja wirklich ein absoluter Großteil, fast 2/3 der Hallen beschäftigen sich irgendwie mit diesen Themen, alles, was man da rundherum braucht. Und das finde ich nicht nur jetzt natürlich aus dem, was mein Hintergrund unser Unternehmen halt macht, richtig, sondern auch aus dem wirtschaftlichen Fokus, was eigentlich unsere Industrie halt sehr stark macht, extrem gut. Wir haben unfassbar viel Know-how im Lande, was alles rundherum um die Wertschätzung, um Produktion, Automatisierung, Technologien rundherum und so etwas halt angeht. Und einer der Gründe, was uns auch der Leiter der Hannover Messe so in seiner Rede zum Award mitgeteilt hat, warum der Award auch dieses Jahr an uns ging, ist, weil es ein sehr schönes Beispiel ist, wie wir halt Know-how, was halt bereits hier ist, was jahrzehntelang wirklich eine starke Industrie gemacht hat, man jetzt auf einmal halt umleiten kann in ganz neue Märkte, in ganz neue Anwendungen. Und das sehe ich halt für diese Messe auch etwas, mit dem sich, glaube ich, viel mehr beschäftigt werden muss. So, wo haben wir richtig Stärken und wo haben wir neue Chancen, wo wir sie halt auch einsetzen können. Und das halt dann so ein Format und auch natürlich Hannover Messe ist schon einfach die renommierteste Plattform doch als Technologiemesse. Wenn sie das halt so stark pusht und dieses Thema so weit in den Vordergrund halt stellt, halte ich das für sehr richtig und sehr gut, viele neue Chancen halt für uns halt hier in der Wirtschaft zu finden.
Ja, sehr schön. Ja, so ein kleiner Hinweis auch noch von meiner Seite. Wir werden auch dieses Jahr wieder mit einem Stand auf der Hannover Messe sein und ich finde auch, dass das auf jeden Fall von der Wahrnehmung her alleine, was so geplant ist, auf jeden Fall vom Thema her und fachlich auch sehr gut aufgestellt sein wird. Sind wir auf jeden Fall auch gespannt. So, dann würde ich dich abschließend jetzt so langsam schon zum Podcast mal fragen, was wäre so für dich, für Ingenieure und Ingenieurinnen auch ein großer Tipp, wenn man selber gründen möchte? Also wir haben ja viele auch als Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, für die ganze Startup-Kultur und ja, was sollte ich beachten, wenn ich selber gründen möchte und eine tolle Idee habe? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus?
Also ich habe jetzt persönlich selber einen Weg gegangen, in den ich doch erstmal sehr, sehr klassisch karrieretechnisch eingeschlagen habe. Ich habe gut 7 Jahre in der Fraunhofer-Welt gearbeitet, habe da promoviert, habe dann für einen relativ innovativen Mittelstand lange Zeit gearbeitet, bis ich dann die große Chance hatte, eigentlich CEO auf dem Beifahrersitz von Neurer in der Rolle als CTO damals sein zu können und auch ein bisschen einfach dadurch selber meine Angst verlieren konnte, dass viele Dinge sich schon irgendwie halt finden und man die irgendwie schon hinbekommt, vor allem wenn man gerade auch ein bisschen Selbstvertrauen in sich selber halt hat und dass halt so diese große Angst davor, dass Dinge schiefgehen könnten oder so etwas eigentlich manchmal gar nicht unbedingt halt sein müssen. Und dann bin ich irgendwann in diesen Modus gekommen, in dem ich fast wie Scheuklappen einfach so fasziniert von dieser Idee war, dass ich halt alle diese Bedenken einfach ausgeräumt habe und mich rein darauf konzentriert habe, irgendwie einen Weg zu finden und irgendwie halt nach vorne zu machen. Und das ist natürlich irgendwo ein Schritt, der irgendwie ein bisschen Mut auch erfordert, das einfach mal zu tun. Aber was mir damals sehr geholfen hat, man hat in Deutschland, auch wenn es als Land, in dem man gründet, wirklich nicht das Einfachste ist. Also was gerade, sagen wir mal, so die gesamten Behördenprozesse oder die Komplexität doch in unserem Rechtssystem oder also etwas Gesellschaftsrecht angeht. Aber dennoch hat man eigentlich eine der luxuriösesten Situationen in der ganzen Welt, dass man hier, wenn man mal so die Risikofaktor sich anguckt, nicht wirklich so weit fallen kann. So, es gibt ein so gutes Sozialsystem, ein gutes Absicherungssystem, was man hier halt hat. In vielen, vielen anderen Ländern auf der Welt gibt es Leute, die setzen ihre gesamte Zukunft, ihr gesamtes Leben aufs Spiel, um halt ein Unternehmen aufzubauen. In Deutschland ist man doch sehr, sehr, man fällt auf sehr, sehr weiche Kissen. Und ich finde, dass man diese Chance viel mehr erkennen sollte und nutzen muss, zu sagen, man kann auch mal Risiko eingehen und es gehört halt Risiko dazu, neue Dinge zu wagen. Ich versuche selber auch sehr stark nach dem Mindset zu leben und auch das in unsere Unternehmen halt reinzubringen. Für mich gibt es so diese 2 Kategorien, wie man denken kann. Entweder man denkt in Play to Win oder man denkt in Play Not to Lose. Und ich habe das Gefühl, dass wir leider Gottes sehr, sehr lange mit halt viel Wohlstand und einer gut funktionierenden Industrie sehr viel auf Sicherheit und viel auf Play Not to Lose halt spielen. Das führt aber oft dazu, dass man irgendwann seine Vorreiterschaft halt verliert, weil es halt andere gibt, die sind mutiger, die mehr wagen, die mehr nach vorne gehen, die mehr Risiken eingehen und wir brauchen das unbedingt halt wieder. Und es ist im Endeffekt nicht so schlimm. Man muss es einfach machen und wagen und man muss halt diesen Sprung manchmal ins kalte Wasser halt wagen. Und das Allerwichtigste natürlich ist, dass man halt irgendetwas hat, woran man halt wirklich auch glaubt und halt wirklich Lust hat, auch an dieses Problem zu lösen. So, wenn das Leute machen für den Exit und man möchte schnell Geld verdienen und schnell reich werden, klappt es in den meisten Fällen nicht, weil Unternehmen bauen ist doch sehr, sehr tough und sehr, sehr hart. Und wenn man genau weiß, wie tough es ist, dann würden es wahrscheinlich viele doch nicht tun. Aber man muss es einfach, glaube ich, einfach tun und etwas haben, was einen antreibt und was einen auch lange, lange Jahre halt wirklich motiviert, das halt zu machen. Und ansonsten ist es wirklich einfach ausprobieren und manchmal auch ehrlich zu sich selber sein und zu sagen, hey, das war vielleicht doch nicht das Thema, was ich Lust habe, die nächsten 5 oder 7 Jahre noch zu tun. Und dann lieber auch schnell sagen, ich suche mir halt was Neues.
Ja, genau.
Aber wenn man probiert, halt wirklich bis zum letzten Gedankenpunkt herauszufinden, ist es wirklich das, was funktionieren wird und das, was ich machen will, dann wird man wahrscheinlich nie dahin kommen, sondern wenn man überzeugt ist, das ist es und man hat gerade diesen Drive, dann einfach ausprobieren und machen.
Ja. Danke für die persönlichen Einblicke, finde ich auf jeden Fall. Fand ich sehr schön und kann ich auch persönlich unterstützen. Also ich glaube, dass das auch dem einen oder anderen auf jeden Fall gut tun würde. Und aber es ist trotzdem nicht ohne, aber genau. So, dann würde ich sagen.
Es gab gerade ein schönes Interview von Jensen Huang von Nvidia, der gefragt wurde, der ja nun auch schon wirklich Jahrzehnte eigentlich dieses Unternehmen halt baut. Und der gefragt wurde auch, ob er Nvidia nochmal gründen würde. Und also quasi mit dem Wissen, was er jetzt hat, ob er dann vieles besser machen würde und so weiter. Und er selber sagt sehr, sehr klar, nein, würde er nicht. Denn wenn er jetzt schon sehen würde, was ihm die Jahre bevorstehen, was auch Verzicht dazugehört, was für harte Arbeit. Das ist, manchmal ist es auch das Gute, naiv ranzugehen. Ich glaube, Naivität ist die größte Tugend des Gründers. halt einfach Dinge auszuprobieren und häufig mal auch irgendwo glückliche Treffer zu landen.
Ja, das ist natürlich auch ein schönes Zitat, aber ich glaube, es ist rübergekommen, was du meinst. Abschließende Frage bei uns im Podcast, die richtet sich ja immer in die Zukunft, beziehungsweise wollen wir immer so ein bisschen die Glaskugel befragen zusammen mit unserem Gast. Und ich habe mir halt überlegt, dich frage ich heute, was wäre denn deine Wunschschlagzeile über Good Bytes in 5 Jahren? Was würdest du gerne lesen wollen?
Das in eine Schlagzeile packen ist natürlich sehr schwierig, aber ich denke, das, was unser Ziel ist, an welcher Schlagzeile es auch immer steht, ist, dass wir wirklich ein sehr, sehr relevanten Kern der Grundversorgung von täglicher Verpflegung ausmachen und dass wir in eigentlich allen relevanten Bereichen des täglichen Lebens absoluter Standard geworden sind. Mhm. Wir dadurch es eben auch geschafft haben, wirklich Lebensqualität, Gesundheit und Verfügbarkeit von gutem Essen verbessert zu haben. So, das können Journalisten besser, das in so einen punchigen One-Liner
muss man noch was kürzen wahrscheinlich. Aber
genau.
Aber der Inhalt ist rübergekommen.
Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel, ja, wo wir halt sein wollen. Cool. Und das ist auch so mein Blick in die Zukunft, was ich glaube, dass es sehr viel natürlicher und selbstverständlicher für die Leute wird, dass Roboter im alltäglichen Leben auch eine Relevanz spielen und auch im Leben verbessern.
Da werden wir drauf schauen und erstmal vielleicht bis zur Hannover Messe. Und ich bedanke mich sehr bei dir, Hendrik. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, dass ihr da draußen auch jetzt eine Vorstellung habt, wie GoodBytes arbeitet, was es für Lösungen gibt und wie unsere Verpflegung der Zukunft sozusagen aussehen kann. Und wer noch mehr erfahren möchte, der schaut gerne auch in unsere Shownotes. Da werden wir passende Links reinpacken für euch. Wenn ihr noch Kommentare, Fragen, Wünsche habt, dann schreibt uns an podcast@vdi.de. Und ansonsten bedanke ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, Dankeschön.